Ja, unser Gott ist gut, unvergleichlich gut sogar, haben wir jetzt gerade gesungen. Ich hoffe, das ist auch so für dich in deinem Leben. Und lass uns jetzt weiterfahren in der Geschichte vom Propheten Jona und mehr gemeinsam entdecken, wie wunderbar und wie unvergleichlich gut dieser Gott wirklich ist. Und deshalb lass mich noch einmal beten und ihn um seine Hilfe bitten. Großer Gott, wir danken dir für die Rettungsaktion, dass du gekommen bist, Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, Gott selbst als Mensch gekommen, um uns zu retten aus unserer Sünde. Herr, so wie Jona in den Tiefen des Meeres versunken ist, ohne Chance, ohne Wiederkehr, ohne Möglichkeit, sich selbst in irgendeiner Form da rauszuziehen. Genauso waren wir oder sind wir als Menschheit in Sünde gefangen. Und so brauchen wir dein Eingreifen, deine Rettung. Und so bitte ich auch um deren Willen, die hier sind, die dich nicht kennen, die noch keine lebendige Beziehung zu dir haben, dass du eingreifst und rettest. Dass du Herzen öffnest, Augen, geistliche Augen öffnest, Blinde sehend machst, Tote lebendig machst. Denn das sind wir, tot und blind in Übertretungen und unseren Sünden. Wir können nichts sehen, nichts erkennen, wenn du uns nicht die Augen dafür öffnest. Und deshalb bitte ich dich, Herr, dass du uns die Augen öffnest für die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Jemand sagte einmal, dass wenn man einen Menschen davon überzeugen kann, dass es keine Hoffnung gibt, dann wird er sogar den Tag seiner Geburt verfluchen. Hoffnung ist eine unverzichtbare Qualität des Lebens. Wir alle hoffen. Wir hoffen, vielleicht, dass die Schulzeit mal zu Ende ist und ich endlich im Beruf arbeiten kann und Geld verdienen kann. Die einen oder anderen hoffen vielleicht sogar, dass dieses Camp irgendwann mal zu Ende ist, dass sie dann wieder in einem normalen Bett schlafen können. Vielleicht hofft ihr auch, dass es nie zu Ende geht. Ich weiß es nicht. Wir alle brauchen irgendwas, worauf wir hoffen können. Und wenn es keine Hoffnung mehr gibt, dann bleibt nur Verzweiflung, Depression, Niedergeschlagenheit und am Ende steht der Selbstmord. Und so erleben wir auch in unserer Gesellschaft heute eine Zunahme von Menschen, die sich selber das Leben nehmen. Wir haben zwei Zeugnisse gehört von Geschwistern unter uns, die beide solche Gedanken hatten in ihrem Leben, die an diesem Rand der Verzweiflung gekommen sind, wo sie gedacht haben, es ist vorbei, es gibt keine Hoffnung, es gibt keine Perspektive hier. Und wir leben heute auch in einer Zeit, in der es zunehmend Menschen gibt, die keine Perspektive mehr haben. Es ist nicht schwer auszumachen, wenn du die Nachrichten guckst. Ich habe jetzt keine Nachrichten mehr geguckt, ich weiß nicht mehr gerade, was läuft. Aber ich brauche es eigentlich nicht wirklich zu lesen, weil es ist überall Krieg. Da ist der Ukraine-Krieg, da ist der Israel-Krieg. Und da gibt es Unfälle, da gibt es Tote, da gibt es hier überall schlechte Nachrichten, wohin du schaust. Wo ist die Hoffnung? Am 17. Dezember 1927 kreiste ein U-Boot, die USS S-4, an der Küste von Provincetown im Bundesstaat Massachusetts und machte Geschwindigkeitstests im Atlantik. Als das U-Boot schließlich auftauchen wollte, wurde es von einem Zerstörer gerammt, der nicht aufgepasst hat, und begann zu sinken. Wasser drang ein in das U-Boot und zu allem Übel war es auch noch so, dass das Salzwasser auch in die Batterien eindrang und so ein Rauch und ein giftiges Gas entwickelte, das schnell die inneren Räume dieses U-Boots füllte. Die Mannschaft, 40 Mann, wurden immer weiter in die Tiefe gerissen, ungefähr 33 Meter tief unter dem Wasser, wie in einem großen eisernen Sarg eingeschlossen. Und so kam es zu einer riesigen Rettungsaktion. Es wurden Hubschrauber eingesetzt, Rettungsboote. Leider wurde die Rettungsaktion auch noch durch einen großen Sturm behindert. Und so berichten einige Taucher, die versucht haben, von außen an die Wand des U-Boots zu klopfen mit Morse-Codes. Das ist der Lieutenant Fitch, einer der Leute an Bord, mit Morse-Code an die metallene Wand folgende Worte geklopft hat. Gibt es noch Hoffnung? Nun, leider kamen alle 40 Mann ums Leben. Gibt es noch Hoffnung? Das ist der Aufschrei der Menschheit. Nun, wir als Christen, wir gläubige Menschen, wir haben eine Antwort. Wir sagen, die Antwort ist Christus. Aber wir müssen es verstehen. Inwiefern ist Christus die Antwort? Warum ist Christus die Antwort? Wofür ist Christus die Antwort? Und eine ähnliche Situation hatte auch der Prophet Jona. Er erlebte das auch. Er musste bekennen, dass nur beim Herrn Rettung ist. Er wurde auch wie die USS S4 in die Tiefe gerissen, aber er wurde gerettet, im Gegensatz zu den Menschen damals. Nun, was haben wir bisher gesehen? Wie kam es dazu, dass Jona zum U-Boot wurde? Nun, wir haben gesehen gestern, dass Gott einen unwilligen Prophet zu einem willigen Volk schickt. Und dass diese ganze Geschichte hier, diese ganze Aufbau in Kapitel 1, was eigentlich so die Handlung wie vorbereitet, wie so die Bühne vorbereitet für die ganzen Szenen, die in Kapitel 2, 3 und 4 dann folgen, die ganze Botschaft dieses Buches tragen, ein Schockeffekt war für den jüdischen Leser. Wie schon gesagt, wir müssen uns immer wieder in die Situation der Juden von damals versetzen. Die Empfänger waren das Nordreich Israel. Wir haben uns gestern ein bisschen ganz kurz darüber unterhalten, dass es im Laufe der Geschichte des Volkes Israel durch die Sünde des Königs Salomo zu einer Teilung des Reiches kam, in ein Nordreich und in ein Südreich. Und im Südreich gab es im Laufe der Geschichte ab und zu noch gerechte Könige und das Volk kehrte noch um, aber im Nordreich lesen wir nichts davon. Es gab leider nur Könige, die von Gott wegrannten, die Gott den Rücken kehrten, die sich nicht an seine Gebote halten wollten, die eben den Götzen anhingen. So kam es sogar zum sogenannten Baalskult, der dann durch die Propheten Elia und Elisa wieder ausgerottet wurde. Und schließlich im 2. Könige, Kapitel 14, lesen wir von dem König Jerobeam dem II., unter dem diese ganzen Ereignisse hier wohl geschehen sind. Und an dieses Volk wurde auch diese Botschaft hier gerichtet im Buch Jona. Wir haben gesehen, es war eine Zeit des Wohlstands, ähnlich wie heute. Es ging ihnen materiell gut, aber geistlich waren diese Menschen im Niedergang. Ein Prophet Gottes wurde normalerweise zum Volk Gottes geschickt. Wenn wir die Propheten lesen, die anderen Propheten, Hosea, Joel, die sprechen immer zum Volk Gottes. Und es sind willige Propheten. Sie empfangen das Wort und sie geben es an ein unwilliges, stures, halsstarriges Volk weiter. Und so dachte sich Gott wohl, jetzt werde ich den Spieß mal umdrehen. Vielleicht wacht ihr dann auf, vielleicht erkennt ihr dann, wer ihr seid. Ich hoffe, dass ihr euch, ihr Israeliten, euch im Jona, in der Person Jonas irgendwo identifizieren, wiederfinden könnt. So wie er widerspenstig ist, so wie er wegläuft von mir, so wie ich ihn mehr oder weniger wieder einfangen muss durch einen Sturm. Denn ihr müsst verstehen, der Prophet Jona wirkte ungefähr zwischen 790 bis 750, man weiß es nicht ganz genau, vor Christus. Und 30 Jahre später, 722 vor Christus, wurde das Nordreich Israel in die assyrische Gefangenschaft geführt. Das heißt, die wurden angegriffen und weggeschleppt. Also 30 Jahre, nachdem diese Geschichte an das Volk erging, wurden sie tatsächlich, man kann sagen, weggerissen in einem Sturm. durch die Assyrer, die angegriffen haben. Also das Gericht stand kurz bevor. Es dauerte nicht mehr lange. Für das Südreich würde es noch etwas länger dauern, bis 586 vor Christus, aber das Nordreich wäre dann schon weg. Und so schickt Gott jetzt einen unwilligen Propheten zu einem Volk, zu einem Ort, an dem er nicht sein will, zu einem Volk, das er nicht ausstehen kann. Das waren die Erzfeinde Israels, die Assyrer. Wir haben uns gestern darüber ein bisschen unterhalten, wie grausam diese Leute waren. Ich muss das jetzt nicht noch einmal wiederholen hier. Aber wir können irgendwie verstehen, welche Gefühle Jona hatte, wo ihm gesagt wurde, geh nach Ninive. Oh! Also lieber überall anders irgendwo in der Welt, aber bitte nicht nach Ninive. Das ist den schlimmsten Menschen, die es überhaupt gibt. Da will ich nicht hin. Und so kommt es zu dieser schockierenden Geschichte. Der Prophet läuft schnurstracks in die andere Richtung. Er nimmt sich den nächsten Dampfer von Tel Aviv nach Südspanien runter. Er will abhauen. Sowas hat die Welt noch nie gesehen. Zumindest die Welt der damaligen Israeliten nicht. Aber Gott unternimmt etwas dagegen. Das haben wir auch gesehen. Er schleudert einen starken Sturm aufs Meer. Ein Superorkan, sodass sogar die Seeleute zittern davor. Sie gerieten in Panik, versuchten das Schiff zu erleichtern. Und was macht Jona? Er schläft. Unten im Schiffsrumpf. Die Heiden rufen ihre Götter an. Der Prophet Gottes schläft. Was für ein Bild. Israel, wie sieht's mit dir aus? Bist du auch am Schlafen? Das ist genau das, was die Botschaft beinhaltete. Und dann sehen wir, wie die Geschichte endet. Jona sagt, ihr müsst mich über Bord werfen, denn ich diene dem Gott, der das Land und das Meer gemacht hat. Wie gesagt, eine sehr schlechte Idee, auf dem Boot fliehen zu wollen vor dem Gott, der das Meer gemacht hat. Und so wird er über Bord geworfen. Und das Meer wird still. Aber was ist jetzt mit Jona passiert? Das ist ja die große Frage. Ist es jetzt vorbei? Nein, wir wissen, die Geschichte geht weiter. Gott sendet ein U-Boot. Ein großer Fisch. Und viele von uns denken vielleicht, wie ist das möglich, dass jemand von einem Fisch verschluckt wird? Vielleicht war es ein Wal, vielleicht war es ein Fisch, wir wissen es nicht ganz genau. Und da gibt es die ganzen Kritiker, die ganzen Bibelkritiker, die dann kommen und sagen, das ist doch nicht möglich, sowas gibt es doch gar nicht. Nun, wenn wir so argumentieren, dann musst du schon von Anfang an auf den ersten Seiten der Bibel sagen, das ist doch nicht möglich. Weil da steht nämlich, dass Gott diese Welt in 6 Tagen geschaffen hat. Nun, der Punkt ist, wenn Gott wirklich der ist, der er sagt, er ist, und er ist er auch, nämlich der Allmächtige, der ewige Schöpfer, dem nichts unmöglich ist, nun, dann sind solche Dinge zu erwarten. Wenn wir an den Rationalismus glauben, dass alles irgendwie nur eine natürliche Erklärung hat und an die Evolutionstheorie und all diese Dinge, dann kommen wir zum Schluss, das ist nicht möglich. Also hier musst du eine Grundsatzentscheidung treffen. Glaubst du an Gott? Da können wir jetzt nicht drauf eingehen im Detail, können wir gerne mal persönlich drüber sprechen, wenn du möchtest, warum ich glaube, dass es nicht so etwas gab wie eine Evolution und solche Dinge, sondern dass wir tatsächlich den biblischen Schöpfungsbericht glauben können. Aber hier, an dem Punkt angekommen, ist es logisch, dass Gott diese Schöpfung kontrolliert. Er lenkt alles, er ist souverän, könnt ihr euch erinnern. Er lenkt alles, er kontrolliert alles, er schickt den Sturm, er stillt den Sturm und deshalb schickt er jetzt auch einen Fisch, der groß genug ist, um Jona zu verschlucken. Also für Gott ist das sicherlich kein großes Problem. Wenn er diese gesamte Welt in ein paar Tagen geschaffen hat, ist es sicherlich kein Problem, einen Fisch zu schicken, der Jona schluckt und dass er da 3 Tage überleben kann, diesen Fisch. Und das lesen wir jetzt hier. Jona Kapitel 2. Heißt es, und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach bis hierher. Wie gesagt, Gott ist in Kontrolle. Er schickt diesen Fisch, wie schon gesagt, das ist ein allgemeiner Ausdruck für verschiedene Lebewesen im Wasser. Es ist nicht ganz definiert. Der Ausdruck im griechischen Alten Testament kann sogar für Seeungeheuer benutzt werden. Es ist einfach ein sehr, sehr großes Lebewesen aus dem Meer. Vielleicht sogar eine Kreatur, die heute gar nicht mehr existiert. Wir wissen es nicht. Vielleicht war es ein Wal, vielleicht ein großer Fisch, eine Kreatur eben. Das ist offenbar dem Schreiber hier nicht so wichtig, uns das zu sagen, weil es geht letztlich darum, was er dann betete. Das liegt hier im Zentrum. Gott benutzt diesen Fisch als ein Rettungsboot, ein Rettungs-U-Boot, um Jona letztlich vor dem Tod durch Ertrinken zu retten. Er verbleibt im Bauch des Fisches, heißt es hier, 3 Tage und 3 Nächte eingeschlossen, im Magen dieses Fisches. Ihr müsst euch das mal vorstellen, das ist eklig, oder? Ich meine, er sitzt da wahrscheinlich ziemlich... Ich meine, ihr müsst auch hier ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Trickfilme gesehen habt von Jona, irgendwelche Darstellungen, Kindertrickfilme in früheren Zeiten. Ich weiß, ihr guckt euch solche Dinge nicht mehr an. Ihr seid schon viel erwachsener jetzt. Aber vielleicht habt ihr das mal gesehen und Jona sitzt dann so in einer riesigen Bauchhöhle und spielt dann irgendwie so mit einer Dose oder irgendwie sowas, ja. So müsst ihr euch das nicht vorstellen. So dürfen wir uns das nicht vorstellen. Jona saß nicht da gelangweilt rum im Bauch des Fisches, sondern der war richtig eingeengt. Das war wahrscheinlich ziemlich eng da drin. Es war stockdunkel, man hat gar nichts gesehen. Da ist kein Licht, da ist keine Aussicht auf Besserung. Wie die Besatzung der USS S4. Er war eingeklemmt in einer engen, so ähnlich wie hier, dieses Bild. Die ängstlichen Augen dieses Jungen. Kann sich das richtig vorstellen? Und er hatte wenigstens noch ein Licht hier. Er hatte kein Licht. Vielleicht eine kleine Luftblase um seinen Kopf, die ihn am Leben erhielt. Man kann sagen, der Spruch, die Wege des Herrn sind sonderbar, kriegt hier eine neue Dimension. Und was hat Jona gedacht in dem Moment? Was ging da wohl vor? Ich meine, der war 3 Tage, stellt euch mal vor, 3 Tage seid ihr da eng umschlungen, ebenso vielleicht so eine Luftblase, die euch so am Leben erhält, aber eng umschlungen, einen Magen, in der Magensäure eines Fisches. Ihr werdet so langsam ein bisschen anverdaut, angeknabbert, ja, eure Kleider. Was ging da vor in ihm? Ja, es war wenigstens schön warm, oder was hast du gesagt? Es war nicht so kalt wie im Zelt, oder? Aber sonst sehr unangenehm. Hätte ich bloß von Anfang an getan, was Gott gesagt hat. Vielleicht hat er sich das gedacht mit der Zeit. Dann würde ich nicht hier feststecken. Meine Lieben, das kann auch dir passieren im Leben. Wir wissen nicht, was mit deiner Zukunft eines Tages sein wird. Du weißt nicht, wo du in 10 Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren sein wirst. Vielleicht steckst du auch irgendwann mal fest. Vielleicht bist du auch irgendwo mal an einem Punkt, in einer Sackgasse in deinem Leben. Ich weiß, jetzt denkst du vielleicht, das wird mir nicht passieren. Wir haben es aber gestern gehört und vorgestern auch in 2 Zeugnissen, dass es eben geschehen kann. Und dann bitte ich dich nachzudenken, wer hat mich in diese Sackgasse geführt? Wer hat mich hier in diese enge Höhle gebracht, wo ich nicht mehr rausfinde, wo ich nicht mehr weiß, wo der Ausgang ist, wo ich keine eigene Lösung mehr habe für dieses Problem, für diese Beziehung, für diese Lebenssituation, für diese Krankheit, was immer es ist. Dann wende dich an Gott. Das ist eine der Hauptaussagen dieses Buches. Die findet ihr unten in Vers 10, ganz am Ende des Kapitel 2. Die Rettung kommt von Herrn. Es gibt keine andere Hoffnung, es gibt keine andere Rettung, es gibt keinen anderen Weg, es gibt keine andere Perspektive. Alles andere in dieser Welt ist sinnlos und nichtig. Alles, was du unternimmst, wird vergehen. Alles, was du baust, wird wieder vergehen. Alles, was du heute tust, wird sich in 50 oder 100 Jahren kein Mensch mehr daran erinnern. Wahrscheinlich in 100 Jahren, müsst ihr euch das mal vorstellen, oder schon in 70 Jahren, sind wir alle schon weg, gibt es uns alle nicht mehr hier auf dieser Erde. Und wir werden schon langsam in Vergessenheit gehen. Irgendwo in der Geschichte unbedeutend. Es gibt nur beim Herrn Rettung. Vor dieser Sinnlosigkeit, vor diesem Vakuum. Aber hier kommt jetzt der Wendepunkt, offenbar im Leben Jonas, und er erinnert sich an die Ereignisse, wie er eben runtergerissen wurde von den Wellen, am Ertrinken war und dann letztlich natürlich auch gerettet wurde. Er wusste genau, wer diesen Fisch geschickt hat. Das heißt hier, und Jona betete, Vers 2. Das ist die Reaktion. Und unser Problem ist manchmal, dass wir das Gebet wie eine Notbremse benutzen. Ja, ihr wisst, die Notbremse, die zieht man dann, wenn es keine andere Lösung mehr gibt und wenn wir irgendwie nicht mehr weiterkommen, dann gibt es nur noch diesen Notfallhebel. Ihr kennt vielleicht den Spruch, jetzt hilft nur noch beten. Das ist falsch. Du solltest eigentlich zuerst beten. Du solltest immer zuerst zum Herrn gehen. Du solltest immer zuerst zu Gott rufen und nicht erst, wenn du selber nicht mehr weiter kannst und alle anderen Möglichkeiten ausprobiert hast, die ganze Palette an menschlicher Weisheit, die letztlich nichts bringt. Und so muss Jona hier genau diese Erfahrung machen. Er hat alles probiert. Er wollte von Gott weglaufen und jetzt kommt er endlich zur Einsicht. Seht ihr hier dieses Detail? Es heißt hier, er betete aus dem Bauch des Fisches zum Herrn, seinem Gott. Jetzt ist es wieder sein Gott. Es wird persönlich hier. Bisher war es ein religiöses Sprüchlein, aber jetzt wird es persönlich. Und der Prophet präsentiert uns hier sein Gebet in der Form eines Psalms, also etwas mit, sag mal, Dichtkunst. Deshalb etwas bildlichere Sprache hier. Das heißt hier folgendes in Vers 3. Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich, aus dem Schoß des Totenreichs schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Wie gesagt, es ist wie so ein Dankespsalm, wird das jetzt vorgetragen. Diese Drangsal hier bedeutet große Schwierigkeiten. Ich saß sprichwörtlich in der Tinte oder in der Magensäure, je nachdem. Im Bauch wörtlich des Totenreiches. Ich war so gut wie tot, das will er damit sagen. In Vers 4 geht es weiter. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Fällt euch was auf? Du hast mich in die Tiefe geschleudert. Deine Wogen gingen über mich. Er wusste ganz genau, wer verantwortlich war für diese Situation. Aber dennoch gibt es einen Hoffnungsschimmer, weil er weiß, Gott ist derjenige, der diese gesamte Situation kontrolliert, ist auch er derjenige, der sie ändern kann. Vers 5. Und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen, dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Nun haben wir natürlich ein bisschen alttestamentliche Sprache hier. Er war in dieser prekären Lage. Und besser ist es hier zu übersetzen. Dennoch will ich fortfahren zu schauen nach deinem heiligen Tempel. Ihr wisst, der Tempel, der war in Jerusalem. Das war der Ort, wo Gott gesagt hat, da werde ich meinen Namen wohnen lassen im Alten Testament. Das ist heute nicht mehr so. Und deshalb haben die Juden auch immer, wenn sie irgendwo anders waren als in Israel, haben sie quasi Richtung Tempel gebetet. Also er drückt hier eine gewisse Hoffnung aus. Er sagt, ich werde nicht aufhören zu glauben, dass ich einmal wieder in diesem Tempel sein werde und dich anbeten werde. Die Herzenshaltung hat sich geändert. Sie richtet sich nun auf Gott aus. Sie schaut weg von den Problemen, von den Schwierigkeiten oder auch von seinem Missmut gegenüber den Niniviten und schaut jetzt auf Gott. Er glaubte an Gottes Gnade. Vers 6. Die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Hier eine weitere Beschreibung, was hier alles passiert ist. Bis an die Seele. Das ist, man kann auch sagen, in lebensbedrohender Art und Weise. Das Wasser steht mir bis zum Hals oder weit drüber. Die Tiefe hier, Techom, dieses hebräische Wort ist die tiefen Wasser des Ozeans. Das Meergras ist selbsterklärend, das umschlingt wohl seinen Kopf und zieht ihn weiter nach unten. Wie schon gesagt, da war ja ein Sturm, da gab es Wellen, da gab es Wirbel, die ihn wahrscheinlich nach unten gezogen haben. Schlimmer könnte die Lage nicht sein. Und das heißt es dann in Vers 7, wird es weiter quasi bildlich beschrieben, zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Und wir alle wissen, dass die Berge im Grunde genommen bis an den Boden der Ozeane reichen. Das geht weiter runter. Die Ozeane sind nichts anderes als große Täler aufgefüllt mit Wasser. Und so sinkt er sprichwörtlich bis ganz nach unten zu den Fundamenten der Berge. Und die Erde war auf ewig hinter ihm verriegelt. Das heißt, das Festland wurde quasi wie ein Tor, wurde das hinter ihm geschlossen. Im hebräischen Denken war das Festland wie die Grenze für den Ozean, die Riegel und die Tore des Meeres. So wurde das ausgedrückt. Wie schon gesagt, das ist Bildsprache hier. Das ist dichterisch. Gedicht, wie ein Gedicht oder ein Lied. Jona war nun jenseits dieses Tores. Er hatte keine Chance zurückzukehren. Das ist sozusagen der Point of No Return. Der Moment, wo du nicht mehr zurückgehen kannst, wo es zu spät ist. Alle Hoffnung ist vorbei. Der Sargdeckel schlägt zu. Er ist lebendig begraben im Ozean. Unglaubliche Verlorenheit, Verlassenheit, Stille in der Tiefe des Ozeans. Wie die USS 4, das U-Boot. Wasser dringt ein, Gas verteilt sich, die Lage ist aussichtslos. Und was macht Jona? Er klopft. Mit Morsecode? Na, wahrscheinlich nicht. Aber was sagt er? Gibt es noch Hoffnung? Gibt es noch Hoffnung? Der große Wendepunkt kommt in der zweiten Hälfte von Vers 7. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Du hast mich befreit aus diesem Todesgrab, aus dieser Todesfalle. Grab kann auch wie Grube oder Falle übersetzt werden. Und dies tat Gott, indem er diesen Fisch schickte, der ihn verschluckte und er auf wunderbare Art und Weise wie ein U-Boot für ihn war. Vers 8, als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Die Seele verschmachtete, ihm ging langsam, aber sicher die Luft aus. Man kann sich das vorstellen, der Mangel an Sauerstoff. Er wurde langsam ohnmächtig, er verlor das Bewusstsein. Und so betete er, wahrscheinlich innerlich. Viel sagen konnte er nicht da unten im Wasser. Aber das Gebet kam in den heiligen Tempel, es kam in Gottes Gegenwart, es kam zu Gott. Und bei Gott allein ist Rettung, bei keinem anderen. Und deshalb heißt es dann in Vers 9, die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Das ist übrigens der Lernvers, also gut aufpassen. Die Verehrer nichtiger Götzen, nun, hier geht es darum, dass die Leute, die die Götzen verehren, ihre Gnade, also diese Güte, die sie von Gott bekommen könnten, eben verlassen. Sie wollen irgendwelchen anderen Dingen nachlaufen und nicht zum wahren, lebendigen Gott kommen, zur Quelle der Freude. Aber Jona will umkehren, er will bekennen, dass er den Götzen nachgejagt ist, seinem Eigenwillen. Deshalb sagt er in Vers 10, ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Und was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Er will Lob opfern. Interessante Ausdrucksweise, oder? Wir können auch Lob opfern. Wir sehen immer wieder die Opfer im Alten Testament, die Tieropfer. Wir haben heute keine mehr. Wir haben ein einmaliges Opfer in Christus, aber irgendwie ein Opfer drückt Hingabe aus. Ich gebe etwas. Ich beschenke die Person. Das ist die Idee von diesem Opfer. Und ich will dieses Lob meinem Gott geben, denn die Rettung kommt nur vom Herrn. Wie schon gesagt, das ist eigentlich die Schlüsselaussage dieses Buches. Die Rettung kommt vom Herrn und das ist auch die Schlüsselaussage der gesamten Bibel. Die Rettung kommt vom Herrn. Und da sehen wir dann Vers 11. Und der Herr gebot dem Fisch und er spie Jona ans Land. Nun, speien ist hier eigentlich nur sehr relativ milde ausgedrückt. Man müsste eher sagen, der Fisch erbrach Jona ans Land. Lecker, ist gut, haben wir schon gegessen. Stellt euch das mal vor. Aber was sollen wir aus dieser Geschichte lernen? Ich meine, wir haben diese etwas bildliche Darstellung von diesem Gebet von dem Propheten im Bauch des Fisches, wie er jetzt Buße tut, das heißt umkehrt von seinen bösen Wegen, von seinem Eigenwillen. Es ist ein Wendepunkt, eine Umkehr in seinem Leben. Wir werden noch sehen, dass es ein bisschen fragwürdig ist. Wir wissen nicht ganz genau, ist diese Buße wirklich ernst oder nicht? Weil am Ende in Kapitel 4 scheint er immer noch nicht so ganz einsichtig zu sein. Das wissen wir nicht. Aber wir können zumindest mal festhalten, wir sehen hier Rettung in letzter Minute. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, an wen dieses Buch gerichtet ist. An das Nordreich Israel. Und dieses Nordreich Israel würde in ungefähr 30 Jahren, nach dem Zeitpunkt, nachdem sie dieses Buch bekommen haben, in die assyrische Gefangenschaft gehen. Die Assyrer würden angreifen, würden Samaria, die Hauptstadt, belagern, würden die Menschen töten und wegschleppen, weil sie Gott nicht gehorcht haben. Das Volk, das davonlief wie Jona, würde weggerissen in einem Sturm. Sie waren genauso religiös wie Jona. Sie waren genauso uneinsichtig. Sie waren genauso halsstarrig und stur und wollten nicht hören und liebten ihre Götzen mehr als Gott. Sie dienten anderen Göttern. Ich habe das gestern schon so ein bisschen anklingen lassen und ich sage das wieder. Es ist wie heute. Woran kannst du erkennen, dass du in deinem Leben eine Götze hast? Du denkst vielleicht, wir beten heute keine Statuen mehr an, oder? Ich habe keine, oder wer hat eine Buddha-Statue bei sich zu Hause, die er regelmäßig anbetet? Niemand. Okay, da bin ich beruhigt. Was habe ich gesagt? Was ist der Test? Was ist der Fiebermesser quasi, um herauszufinden, ob du Götzenfieber hast? Wenn man es dir wegnimmt, zum Beispiel. Ich habe gesagt, alles, wofür du zu sündigen bereit bist, um es zu bekommen, oder wenn du sündigst, wenn du es nicht bekommst. Das kann sogar Ansehen sein, Lob sein, Bequemlichkeit sein oder eben materielle Dinge. Du bist bereit zu sündigen, wenn du es nicht bekommst. Oder du sündigst, um es zu bekommen. So kannst du herausfinden, gibt es Dinge in meinem Leben, wo ich bereit bin, Gott ungehorsam zu sein, Gebote zu übertreten. Allen voran natürlich dem Gebot, den Eltern gehorsam zu sein. Und dann natürlich auch alle anderen Gebote, die Gott gegeben hat. Bin ich bereit, diesen Schritt zu gehen, weil ich dieses Ding, diese Sache, dieses Gefühl, diese Befriedigung, dieses Bild im Internet, was immer es ist, unbedingt haben, sehen, schmecken, erleben möchte. Und so sind wir auch. So hat Johannes Calvin, der Reformator, mal gesagt, haben wir in unserem Herzen Götzenfabriken. Da werden am laufenden Band Götzen produziert in unserem Herzen. Immer und immer und immer wieder. Einmal jagst du der Sache nach, dann jagst du wieder einer anderen nach. Und das sehen wir auch heute mit den ganzen Trends. Ist es nicht so? Ich meine, diejenigen, die auf Social Media unterwegs sind, ich hoffe, es sind nicht viele von euch, weil das ist sehr schädlich für euch. Aber im Grunde genommen ist es doch so. Da ist das wieder Trend, dann rennen alle hier in die Richtung, dann ist das wieder cool, dann rennen alle wieder in die Richtung. Wir rennen ständig irgendwelchen neuen Göttern nach. Dann wird wieder der Schauspieler verehrt, dann ist wieder der Rapstar cool und dann ist wieder irgendwas anderes, wird aufs Podest gehoben von uns, von unserer Gesellschaft. Gestern hat jemand gesagt in einer Andacht, das war Tobi, ne, wenn wir ins Fußballstadion gehen, sagen einige, wir gehen in den Tempel. Das ist interessant. Oh ja, wir denken, wir sind nicht religiös, aber wir sind sehr religiös. Unsere Gesellschaft ist äußerst religiös. Wir beten an, wir beten Götter an. Wir sind Polytheisten. Wir haben ganz viele Götzen in unserer Gesellschaft, ganz viele. Und wir haben Tempel dafür gebaut. Die heißen zum Teil Stadien, teilweise sind sie aber auch im Internet zu finden. Sie sind virtuell, aber es sind Tempel und da beten wir an. Da gehen wir regelmäßig hin und befriedigen unsere Lüste. Das ist unsere Gesellschaft. Warum ist das so? Weil der Mensch von Grund auf hier drin, irgendwo tief drin in deiner Software, hat Gott etwas angelegt, ein Design. Und dieses Design schreit, ich will anbeten. Ich will anbeten. Das schreit es die ganze Zeit, dein Herz. Und jetzt ist die Frage, womit wird dieses Vakuum gefüllt? Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst es entweder mit dem Geschöpf füllen oder mit dem Schöpfer. Wenn du es versuchst, mit dem Geschöpf zu füllen, das heißt alles, was in dieser Schöpfung ist, inklusive du selbst, kannst auch dich selbst anbeten. Das geht auch. Leider. Wir sind da sehr kreativ, wie ihr merkt. Das ist so wie ein Fluch über uns. Wenn du die Schöpfung anbetest, was ist das Problem? Die Schöpfung wird niemals befriedigen können, weil sie vergeht. Sie ist vergänglich. Alles ist vergänglich, inklusive du selbst. Das heißt, du stehst von Anfang an auf wackeligem Boden, wenn du dich irgendwie in der Schöpfung, wenn du irgendwo in der Schöpfung deine Erfüllung suchst. Und so hat der Mensch dieses Verlangen anzubeten. Und deshalb gibt es Religionen, deshalb gibt es die Muslime, deshalb gibt es die Buddhisten, deshalb gibt es die Hinduisten, deshalb gibt es die Esoteriker, die den Kosmos und die Selbstorganisation des Kosmos und die kosmischen Energien anbeten und all diese Dinge. Irgendwas muss der Mensch anbeten. Und wenn es auch gleich der Teufel selbst ist, deshalb gibt es auch die Satanisten. Letztlich beten sie alle den Teufel an. Aber seht ihr das Problem, was wir haben? Jedes Problem im Leben eines Menschen ist ein Anbetungsproblem. Immer. Merkt euch das. Du und ich, wir haben Anbetungsschwierigkeiten. Du betest das Falsche an. Und wenn du das Falsche anbetest, wirst du enttäuscht. Und deshalb müssen wir den Schöpfer anbeten. Die Rettung kommt vom Herrn. Die Lösung kommt vom Herrn. Die Erfüllung kommt vom Herrn. Weil das ist deine Bestimmung. Dafür wurdest du gemacht, designed. Du wurdest gemacht, um ein Anbeter Gottes zu sein, des wahren Schöpfers. Und deshalb, hier mein Rat. Warte nicht bis zur letzten Minute. Mach das nicht. Ich weiß, es gibt diese Gedanken von Leuten, die sagen, naja, ich kann ja, wenn ich mal alt bin, kann ich mich dann bekehren. Woher willst du wissen, dass du überhaupt alt wirst? Das weiß keiner von uns. Naja, ich kann mich dann bekehren, wenn ich dann irgendwie mal alles ausprobiert habe. Echt jetzt? Wirst du erst Drogen nehmen und abstürzen und am Ende sein und all diese Schmerzen mitmachen, die sich die Menschen dieser Welt aufladen? Denkst du, das ist das, was du brauchst, um dann zu Gott zu kommen und vielleicht eine coole Bekehrungsgeschichte zu haben? Ist das dein Ziel? Glaub mir, ich habe viele von diesen Dingen ausprobiert und das ist nicht lustig. Es bereitet nur viel Schmerzen. Es lässt euch leer zurück. Es hilft euch nicht. Ihr könnt jeden Film und jede Droge ausprobieren, jeden Film gucken. Es ist alles leer, nichtig. Warte nicht bis zur letzten Minute. Was sollten wir bedenken? Bei wem ist Rettung? Es gibt einen Spruch, den möchte ich, dass ihr euch den aufschreibt. Die Realität hat eine Art, dich irgendeinmal einzuholen. Die Realität hat eine Art, dich irgendeinmal einzuholen. Es gibt sogar noch eine biblische Version von dem Spruch. 4. Mose 32, Vers 23. Ihr werdet erfahren, dass eure Sünde euch finden wird. Was sagt dieser Spruch? Nun, dieser Spruch sagt, vor allem wenn du jung bist, dass es vielleicht auf diesem Weg der Götzenanbetung und des Lebens ohne Gott und dem Spaß und dem Spiel und all diesen Dingen relativ lange gut gehen kann. Das ist wie mit einem Auto, bei dem man nie einen Ölwechsel macht. Du kannst vielleicht 50.000 Kilometer fahren, vielleicht 60.000, vielleicht 70, vielleicht 80. Es geht immer gut, ich mache keinen Ölwechsel. Geht ja, funktioniert ja, läuft ja, alles gut. Und irgendeines Tages, boom, Motorschaden. Du kannst das Ding wegschmeißen. Und genauso ist es mit uns, wenn wir mit der Sünde spielen. Wenn wir so ein bisschen das unterhalten und hier ein Hintertürchen und hier geheime Lüste und da gehen wir geheimen Dingen nach. Das geht ganz lange gut. Wir können sehr gut schauspielen. Wir sind leider sehr gute Schauspieler. Wir können das alles vorspielen. Wir können den Christ spielen. Wir können am Sonntag in die Gemeinde kommen, unser Ellnäxel-Lächeln aufsetzen. Hihihi, mir geht's gut. Ja, wunderbar. Aber im Inneren sind wir tot. Und das geht eine Weile gut. Vielleicht geht sogar Jahre gut. Gut, im Sinne von, dass es sich gut anfühlt für dich. Ja, dass Sünde sogar Spaß macht. Das sage ich gar nicht, dass diese Dinge alle so schlimm sind im ersten Moment. Aber irgendwann holt dich das Ganze ein. Und leider ist es so, dass viele junge Menschen sich das nicht überlegen. Nicht, wenn sie jung sind. Sie merken es erst später, wenn sie älter werden. Wenn du mal 30 bist. 40 bist, oder 50, oder 60. Da kommen die ersten gesundheitlichen Beschwerden. Vielleicht auch schon früher. Die Folgeschäden durch irgendwelchen Konsum von irgendwelchen, das müssen keine Drogen sein, das können auch sonst ungesunde Dinge sein. Oder einfach Gefangenschaften, Gewohnheiten, die noch schwieriger sind, um sie loszuwerden, weil du so gefangen bist darin. Wie Jona im Bauch des Fisches, eingeengt. Kommst nicht mehr los. Und deshalb entscheide dich jetzt. Entscheide dich heute. Jetzt, wo du noch jung bist. Jetzt werden die Weichen gestellt für dein Leben. Das sollten wir bedenken. Die Rettung kommt vom Herrn. Und die Verehrer nichtiger Götzen, die verlassen ihre Gnade. Die Menschen, die nach leeren, unnützen Dingen trachten, verlassen den, der ihnen eigentlich helfen könnte. Und wenn du heute nicht hörst und vielleicht in 10 Jahren oder in 5 Jahren oder in 2 Wochen oder in 3 Wochen dich an diese Worte erinnerst, dann weißt du, an wen du dich wenden kannst. Menschen können nicht helfen. Aber er kann. Und er will. Du musst nur kommen. Du musst nur bereit sein, dein Leben aufzugeben. Deinen Eigenwillen aufzugeben und zu ihm zu kommen. Das sind die beiden Dinge hier. Entschuldigung, jetzt bin ich da verrutscht. Das nochmal zu zeigen hier, die beiden Dinge. Und hier, Jesus kam, um uns vor uns selbst zu retten. Du selbst bist dein größter Feind. Dein Eigenwille, deine Lüste, ich habe schon gesagt, deine Götzenfabrik hier drin, wie Johannes Calvin einst sagte. Das ist unser größtes Problem. Ja, es gibt den Teufel, ja, es gibt die Welt um uns herum, die Gesellschaft. Aber lasst uns realistisch bleiben und sagen, unser größter Feind, wenn du deinen größten Feind kennenlernen willst, dann schau in den Spiegel. Da ist er. Und deshalb hat Jesus gesagt, ich lese euch das vor, aus Lukas, Kapitel 9, Vers 23. Wenn jemand zu ihm kommen will, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das heißt, ich muss täglich zu mir selbst Nein sagen und Ja sagen zu Gottes Willen. Haben wir gestern schon gehört. Gottes Wille, dein Reich komme, dein Wille geschehe, nicht mein Reich, nicht mein Wille. Und das ist der Kampf, den wir sogar bis an unser Lebensende führen werden. Ja, es wird weniger werden, je mehr du das tust, desto geübter wirst du sein und desto besser wird es dir gelingen. Aber wir werden immer wieder zu Gott kommen müssen und auch immer wieder um Vergebung bitten müssen für das, was wir falsch machen, für das, was wir sündigen, auch als Christen. Aber der Punkt ist einfach, lass dich nicht wegreißen von falschen Ideen, von Menschen, die dir sagen, mach einfach, was dir Spaß macht oder was auch immer sie dir einflößen, sondern suche Zuflucht bei Gott. Und deshalb die Frage, gibt es noch Hoffnung? Ja, es gibt noch Hoffnung. Aber es ist nur in Christus zu finden. Amen. Lass mich noch beten. Wir stehen dazu auf. Vater Gott, wir danken dir für diese Geschichte von dem Propheten Jona. Wir danken dir für sein Gebet, für das, was wir gelesen haben und für die Tatsache, dass du ihn in letzter Minute noch gerettet hast. Wir sehen aber auch die beschämende Tatsache, dass er selber schuld war an dieser ganzen Problematik. Dass es gar nicht nötig gewesen wäre, dieser Sturm, die Menschen, die durch ihn in Gefahr gebracht wurden, der Fisch, der ihn verschluckte, das Leid, das er da in diesem Fischbauchmagen erleben musste. All das war unnötig, wenn er von Anfang an auf dich gehört hätte. Und so hilf auch uns zu verstehen, dass du uns dein Wort gibst, deine Gebote, deine Gesetze, weil du es gut meinst mit uns. Weil du weißt, was passiert, wenn wir andere Wege gehen, wenn wir eigene Wege gehen. Du bist ein Gott der Liebe, der uns nicht den Tod wünscht, sondern das Leben. Du bist ein Gott, der rettet, obwohl wir uns selber auch immer wieder in Schlamassel hineinmanövrieren, bist du derjenige, der eingreift, der uns rettet, der uns bewahrt. So bitte ich besonders für diejenigen, die dich nicht kennen, dass du ihnen die Augen öffnest für deine wunderbare Gnade, diese unverdiente Gunst, dieses unverdiente Geschenk, das du uns machst in deinem Sohn Jesus Christus, der für unsere Sünden starb, der bezahlt hat für alles. Alles, was wir tun müssen, ist Glauben. Bitte hilf uns, nicht zu warten, nicht hinauszuschieben, sondern jetzt zu entscheiden. Und auch diejenigen, die mit Sünde kämpfen in ihrem Leben, die vielleicht dann mit Gewohnheit sünden, die sie nicht loswerden, hilf ihnen, diese Entscheidung zu treffen. Hilf uns, radikal zu sein. Keine Kompromisse. Nicht mit der Sünde spielen. Vor allem, weil wir verstehen, es wird uns nicht erfüllen, es wird uns nicht helfen. Die Rettung, die Erfüllung ist nur bei dir. Aber auch die Lösung ist nur bei dir. Und so bitten wir dich, Herr Jesus Christus, dass du wirkst unter uns heute an diesem Tag, dass du überführst, dass du ermutigst, dass du tröstest und dass du uns hilfst, wenn wir jetzt auch noch in die Bibelarbeit gehen und selber die Schrift studieren, weiterlesen, weiter nachdenken, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und uns aufbaust und ermutigst, voranzugehen. In der Heiligung, in der Veränderung, in der Ähnlichkeit zu dir, damit wir ein Zeugnis sind, auch in einer Gesellschaft wie heute, die so verwirrt und so hin und her getrieben ist von so vielen Vergnügungen und Lüsten und Götzen, wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Und so sind wir dankbar, dass wir dich haben als unseren festen Anker in dieser Zeit. Wir loben und wir preisen dich in Jesu Namen. Amen.